Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Podcast hören soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Double Trouble. Der Dart-Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Es geht auf die WM zu im Darts und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Double Trouble. Wir müssen mal wieder ein bisschen über vergangene Turniere reden. Mein Name ist Christian Oehmicke und bei mir wie immer unsere beiden geschätzten Kollegen von Darten.de, zum einen der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Christian.
Und natürlich mit dabei der Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Grüß dich Christian.
So, ich hätte natürlich auch anfangen können mit Michael van Gerwen, denn schließlich hat der mal wieder das Major-Turnier, über das wir reden wollen, gewonnen. Allerdings war das in letzter Zeit ja gar nicht mehr so klar, dass er dann jetzt so durch das Turnier cruist. Aber beim Grand Slam, Kevin, kann man eigentlich fast wieder sagen, bis auf das Viertelfinale, da das war eine eindeutige Geschichte.
Ja, er hat in der Gruppenphase ein Match gehabt, wo er zu kämpfen hatte gegen Rob Cross. Er hatte dieses Viertelfinale auch gegen Rob Cross. Das Finale war auch eng über weite Strecken, muss man sagen. Also das macht schon, sollte schon den anderen ein bisschen Mut machen, dass sie gefühlt so ein bisschen näher rankommen, aber am Ende macht das halt dann doch. Ja, und er ist schon wieder zurück und spielt im richtigen Moment auch sein allerhöchstes Niveau dann in den meisten Fällen.
Das wollen wir zumindest bei ihm mal hoffen. In der Gruppenphase war es ein sehr knappes 5-4 gegen Rob Cross, aber schon mit einem genialen Average. Und das Viertelfinalmatch zwischen den beiden schloss dann eigentlich nahtlos daran an. Marvin, war das vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack auf die Endspiele, auf die wir uns in den nächsten Jahren vielleicht freuen können zwischen den beiden?
Durchaus, das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Rob Cross hat erneut gezeigt, wie schnell er schon auf den großen Bühnen, auch bei seinem ersten Auftritten bei diesen großen Turnieren, wie gut er da schon spielen kann. Und er hat Michael van Gerwen da lange Zeit einen offenen Kampf geliefert, hat stark gefinisht, war dann zur Stelle, wenn van Gerwen mal schwächelte, hat gut gescored und das hat Spaß gemacht, vor allen Dingen auf diese lange Distanz. Hätte ich ihm vielleicht nicht zugetraut, dass er da so lange bei Michael van Gerwen mitgehen kann, aber das war ein tolles Spiel und klar, ich denke auch Michael van Gerwen weiß, dass Rob Cross einer ist, der Mighty Mike gefährden kann in den nächsten Jahren, aber auch jetzt vielleicht schon bei der WM.
Oh, vielleicht bei der WM, da werden wir mal drauf gucken. Kommen wir mal aufs Finale gegen Peter Wright, so ein bisschen das Standardfinale in den letzten zwei Jahren. Peter Wright hat ja in diesem Jahr seinen ersten Major-Titel geholt bei den UK Open, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja. Und gewann ja dann auch noch das German Darts Masters, aber Kevin, gegen Michael van Gerwen in Endspielen außerhalb von der European Tour will es irgendwie nicht klappen, ne?
Ja, es war halt auch irgendwie ein Match, wo beide nicht immer ihr bestes Niveau gespielt haben. Das heißt, wenn Wright da voll da gewesen wäre, wäre die Chance da gewesen. Ne? Nach 20 Lecks stand es 10-10, dann hatte Wright auch zwei Chancen, um wieder mit 11-10 in Führung zu gehen. Stattdessen breakt van Gerwen und zieht dann danach so ein bisschen seine Kreise. Wenn Wright noch ein bisschen konsequenter, er hätte halt seinen Sahneabend gebraucht, um van Gerwen in dem Moment dann zu schlagen. Und es hat halt wieder mal nicht gereicht, ja.
Woran liegt's, Marvin? Liegt's an der Distanz? Reichen vielleicht Best of 11 jetzt in einem European Tour Finale Peter Wright aus, um Michael van Gerwen zu schlagen, aber über die ganz langen Distanzen setzt sich dann der Holländer irgendwie doch durch oder woran liegt?
Puh, schwere Frage. Auf jeden Fall spielt die Distanz van Gerwen in die Karten. Wie du angesprochen hast, auf der Beginntour, da hat Wright schon öfter mal auch gegen van Gerwen ein Finale gewonnen und bei der Premier League war dieses Jahr auch sehr nah dran, dass er van Gerwen schlägt. Hat er auch Matchstars verpasst. Ja, aber klar, van Gerwen hat halt manchmal so Phasen, wo er vielleicht ein bisschen nachlässig ist. Das kommt dieses Jahr schon mal öfter vor. Aber bei ja Best of 31 im Finale kann er das schon noch durchaus locker korrigieren. Und Wright war jetzt auch nicht in der Form jetzt beim Grand Slam. Er hatte auch Matchstart gegen sich in einer Gruppenphase und wäre da schon gegen Alan Norris ausgeschieden fast. Er war jetzt auch nicht in der Form, dass er van Gerwen da jetzt einen offenen Kampf liefern kann. Hat ja auch im Halbfinale meiner Meinung nach auch viel Glück gegen Gary Anderson. Ich denke, da fehlt einfach noch das allerletzte. Was es genau ist, weiß ich nicht, aber van Gerwen ist dann doch einfach noch eine Nummer stärker als Wright.
Wobei ich sein Comeback im Halbfinale, trotzdem, dass van Anderson ein bisschen nachgelassen hat, fand ich sein Comeback extrem stark, was Peter Wright da hingelegt hat. Also auch, ich glaube, mit 2-11 da dann am Stück von 15-13 auf 15-15 zu kommen, das ist schon aller Ehren wert auch.
Ja, das stimmt. Aber Anderson hat ja am Anfang der Partie, hätte ja schon alles entscheiden können. Der hätte ja, ich weiß nicht, 11-3 führen können, wenn er alles halbwegs vernünftig auscheckt. Und da warte ich eigentlich auch von einem zweifachen Weltmeister, dass er so ein Spiel nicht mehr abgibt.
Das sollte man. Schöner Moment war es dann auch nach dem Finale, als Michael van Gerwen sein kleines Töchterchen mit auf die Bühne geholt hat und Peter Wright dem kleinen Mädchen dann eine Peter Wright-Frisur machen wollte. Wie findet ihr solche Szenen beim Darts? Muss das sein oder gehört es mit dazu?
Ich bin da jetzt ziemlich, wie soll ich sagen, also es ist mir relativ, also es ist eine nette Geschichte, über die man dann auch reden kann. Es zeigt dann halt schon auch, dass die beiden außerhalb der Bühne vielleicht ganz gut klarkommen auch. Aber es ist jetzt irgendwie nichts, womit ich mich dann groß beschäftige.
Ach, ich finde es eigentlich, sowas ist manchmal nett anzusehen. Ich finde, klar ist man Konkurrent und manche sind noch mehr Konkurrenten als andere, aber ich denke ja, Wright und van Gerwen kommen ganz gut aus, ist eine gesunde Rivalität. Klar kann das auch mal anders ausfallen, bei anderen Spielen ist es halt etwas deutlicher. Wir kommen bestimmt auch mal gleich noch darauf zu sprechen, wie es bei anderen aussieht. Und ich denke, die Mischung macht's. Der Dartsport lebt einerseits natürlich auch von großen Rivalitäten wie van Gerwen gegen Taylor zum Beispiel. Also da muss auch mal manchmal, da müssen die Nettigkeiten mal beiseite gelegt werden. Davon lebt der Sport ja auch.
Van Gerwen gegen Taylor ist ein gutes Stichwort, denn das war das Halbfinale. Und Kevin hier hat Phil Taylor schon ein bisschen doll auf die Mütze bekommen, dann, wenn man es so möchte, am Ende. Man merkt, dass es aufs Karriereende zugeht. So richtig mithalten mit MVG kann er nicht mehr, oder?
Es kommt ganz drauf an, auf den Moment, wann er gegen Michael van Gerwen spielt und wie das Turnier aufgebaut ist. Beim World Matchplay hatte Taylor jeden Tag ein Spiel. Und es war okay und dann waren auch mal ein Tag Pause dazwischen, aber beim Grand Slam of Darts hatte Taylor am Samstagabend sein Viertelfinale, hat dann 16 Stunden später sein Halbfinale gespielt und hätte dann wenige Stunden später das Finale noch gespielt. Ich glaube, da geht es dann einfach um gewisse Geschichten. Da geht es dann um darum, merkt man halt, dass er 57 Jahre alt ist, dass einfach gewisse Dinge dann schwieriger werden, mehrere Matches innerhalb von kürzester Zeit. Und das war dann mit Sicherheit hier auch ein Faktor. Van Gerwen war deutlich konstanter. Taylor hat am Schluss auch resigniert. Ich überlege, der wollte doch 121 am Schluss mit Bullseye, 777 Bullseye ausmachen, was halt dann einfach auch, ja, ich weiß nicht, ob man da von Arroganz redet oder von, weiß ich nicht, aber das hat man dann schon auch gemerkt, dass er dann einfach irgendwann wusste, dass er das nicht mehr umbiegen kann. Und diese Substanz, diese Kondition, das ist dann schon auch eine Frage. Das kann wiederum bei der WM für Taylor wieder besser sein, weil halt da einfach immer wieder, du hast nie zwei Matches an einem Tag. Und das kann für ihn dann mit Sicherheit auch zu einem Vorteil werden.
Okay, naja, wir werden das sehen. Phil Taylor zumindest bis zum Halbfinale recht gut unterwegs, vielleicht bis auf die Niederlage gegen James Wade im letzten Gruppenspiel. Im anderen Halbfinale habt ihr schon angesprochen, das Comeback von Peter Wright gegen Gary Anderson. Den fand ich ein bisschen überraschend im Halbfinale. Ging es dir da ähnlich, Marvin? Vor dem Turnier war ja jetzt nicht so zu erwarten, dass Gary Anderson hier groß aufspielt, oder?
Ja, ich fand es nicht überraschend, denn bei den World Series Finals, da sah man schon, dass Anderson wieder besser unterwegs ist. Und ja, wir wissen bei Gary, wenn es auf die WM zugeht, dann wird er stärker, dann geht er auch mal ans Practice Board und wirft auch mal ein paar Pfeile vorher. Und ja, also das ganze Turnier über fand ich Anderson eigentlich sehr stark. Und ich hatte ihn eigentlich auch dann sicher quasi im Finale gesehen gegen Van Gerven. Und hat auch eigentlich gegen Wright, wie ich schon gesagt habe, die Partie eigentlich dominiert. Bis dann Wright dann seine Pfeile mal wieder gewechselt hat, dieses Mal sogar mitten im Spiel. Und ja, dann hat, wie Kevin gesagt hat, Wright auch wirklich stark gespielt. Und Anderson kam aus dieser Zone, wo er schon, ja, quasi abgeschaltet hatte, nicht mehr raus, hatte zwar einen Matchstart auf der Doppel-7, der ging da knapp daneben. Aber trotzdem sehe ich Gary Anderson immer noch als den Konkurrenten für Michael van Gerven, wenn es darum geht, bei der Weltmeisterschaft den Titel auszufighten.
Oh, okay. Also Peter Wright da aus deiner Sicht im Hintertreffen gegenüber Michael van Gerven. Über die WM wird man sicherlich noch an anderer Stelle reden. Wenn wir eine Runde zurückgehen, können wir gleich bei Gary Anderson bleiben. Denn Kevin, der hat Menzo Suljovic geschlagen mit 16-12. Vom Average her dann auch relativ deutlich. Woran lag's? Hat Menzo nicht ganz das abrufen können, was er in den Runden zuvor gezeigt hat?
Ja, so ist es. Also Menzo hatte immer wieder Aufnahmen mit dabei, 45er und solche Geschichten, die nicht gut genug waren. Also das Scoring war problematisch in manchen Momenten. Da war Anderson einfach oftmals eine Klasse besser. Aber im Schlussspurt hat Mensur dann halt auch Chancen zum Checkout liegen lassen, wo es dann nicht 16-12 stehen muss, sondern wenn Mensur seine Chancen nutzt, dann steht es halt plötzlich 14-14. Also es hat wieder ein klein wenig was gefehlt. Und das waren jetzt drei Matches. Viertelfinale beim World Matchplay, Halbfinale beim World Grand Prix und dieses Viertelfinale beim Grand Slam of Darts, wo ich dann jeweils sage, da war mehr drin für Mensur und er muss sich überlegen, wie er diese Matches dann irgendwie gewinnen kann. Er hat noch kein Match gewonnen, wo die Distanz best of 31 war. Das ist halt auch eine Geschichte, wo man dann mal überlegen muss. Natürlich, der Gegner war Gary Anderson, hat ein sehr, sehr gutes Match gespielt, aber Anderson war in gewissen Momenten auch zu packen und hatte auch seine Ups and Downs und es war in meinen Augen ein bisschen mehr drin für Mensur und ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen geärgert am Schluss.
Könnte ihn das Premier League-Ticket kosten, es sei denn, er ist in der Order of Merit dann hoch genug?
Das glaube ich jetzt nicht. Also gerade, ne, könnte jetzt auch nochmal sagen, Mensur spielt ja, was die Major-Turniere betrifft, ein deutlich konstanteres Jahr als im letzten Jahr.
Und es war ja auch ein Viertelfinale. Ja. Also, ne? Ja. Wir reden immer noch von einem Major-Viertelfinale, das ist ja nicht irgendwie Vorrunde oder so. Es war ja trotzdem ein Viertelfinale.
Und Mensur hat auch bei diesem Grand Slam Spiele gewonnen, wo ich sage, die hätte er vor einem Jahr nicht gewonnen. Er hat in der Vorrunde gegen Michael Smith, ein irres Spiel war das, wo Mensur dann halt im Entscheidungsleck dann nach 11 Darts fertig ist, was einfach sensationell ist. Oder sein erstes Gruppenspiel, wo es auch 2-2, es sah lange nicht so aus, als würde Mensur in Fahrt kommen und dann spielt er die letzten drei Legs, braucht er 40 Darts, was einfach auch Weltklasse ist. Also Mensur hat dieses Jahr drei World Grand Prix Halbfinale und zwei andere Ranking Viertelfinals und die Champions League gewonnen. Also ich finde, er hat in diesem Jahr genug Argumente für die Premier League jetzt schon geliefert und ich glaube nicht, dass diese Niederlage ihn da jetzt irgendwie aus dem Rennen werfen wird.
Na gut, dann provoziere ich nicht weiter. nächsten Viertelfinale haben wir, wie erwartet, den besten BDO-Spieler dann gehabt. Das war klar, dass Glenn Durant dann hier doch die besseren Karten hat. Marvin, für dich überraschend, dass es dann wirklich fürs Viertelfinale gereicht hat oder hättest du ihm eventuell sogar noch mehr zugetraut?
Nein, überrascht bin ich bei Glenn nicht, denn wir wissen, was Glenn Durant spielen kann. Wie du gesagt hast, ist zwar aktuell nur die Nummer 2 der BDO, weil auch dieses Jahr er Exhibitions gespielt hat als BDO-Turniere, weil er da einfach auch mehr Geld verdient, muss man so sagen. Und Glenn hat einfach ist der beste Spieler der BDO und er kann das Tempo der PDC-Spiele auf jeden Fall mitgehen. Er war ja in der Todesgruppe, würde ich mal sagen, in der Gruppe E, zusammen mit Peter Wright, Alan Noyce und Corey Cadpi und hat diese sogar gewonnen. und hat dann auch im Achtelfinale gegen Dave Tistel gezeigt, dass er auch auf längere Distanz mithalten kann oder auch die Leute der PDC schlagen kann. Gegen Peter Wright dann, ja, das war dann sein schwächstes Spiel des Turniers. Die Doppel kam nicht wirklich und ja, die Distanz Best of 31, die wird bei der BDO eigentlich nie gespielt. Deswegen, ja, ist nicht überraschend, dass er da verloren hat, aber ja, Glenn hat wieder gezeigt, dass er bei der PDC mithalten könnte. Ob er dann wechselt vielleicht nächstes Jahr, das hängt dann wieder von mehreren Faktoren ab. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. Und meiner Meinung nach wäre Darren auch einer der einzigen Spieler der BDO, die ich bei der PDC gerne sehen würde.
Das ist ja auch so eine extrem interessante Geschichte mit dieser Wechselei, weil Durant ja auch in einem Interview gesagt hat, dass er bei der BDO bleiben wird, wenn er bis ins Halbfinale bei der nächsten BDO-WM kommt, weil er einen Vertrag entsprechend dann unterschrieben hat, der einen Wechsel dann ausschließt. Das heißt, wenn Durant jetzt vor dem Halbfinale bei der BDO-WM ausscheidet, würde er zur PDC wechseln. Dann ist, ja, das ist halt dann so eine Geschichte. Also wie er es macht, ne, wenn er wieder BDO-Weltmeister wird, werden diese Leute sagen, ja, vertane Chance, zur PDC zu gehen. Und wenn er vor dem Halbfinale rausgeht, dann werden sie ihm vorwerfen, dass er das mit Absicht gemacht hat.
Oh, okay, interessante Situation. Dann frage ich mich eher, warum er dann so einen Vertrag unterzeichnet.
Ja, sie werden halt gezwungen halt. Das muss jeder, der bei Lakeside dann antritt, halt unterzeichnen. Und wenn nicht, dann spielst du halt nicht bei der Lakeside mit. Das sind dann die super BDO-Klauseln und ja, das kann man natürlich wieder alles bewerten. Das ist bei der BDO ja immer, naja, wir haben es schon oft genug kritisiert und er hat ja auch gesagt, Barry Hearn, give me a tour card und dann spiele ich bei der PDC, aber Hearn hat nochmal ganz klar gemacht, dass der einzige Weg ist, die Q-School. Ob man dann die European Tour spielt, European Q-School oder die UK Q-School, hängt dann natürlich dann davon ab, aus welchem Land man kommt, aber ja, Darwin wäre natürlich ein ganz klarer Kandidat, der sich dann eine Tourcard erspielt. Ja. Aber tja, wenn er sein Niveau abruft, sorry, um das zu Ende zu bringen, bei der BDO-WM, wenn er sein Niveau abruft, dann ist es natürlich äußerst unwahrscheinlich, dass er vom Halbfinale rausfliegt.
Naja, wir werden es sehen. Ist auf jeden Fall eher so das Greifen nach einem Strohhalm irgendwie von seitens der BDO, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Also, gut. Glenn Durant also im Viertelfinale raus. Ebenso wie Daryl Gurney gegen Phil Taylor. Relativ klar mit 4-16, Kevin. Und das, nachdem Daryl Gurney ja in letzter Zeit sehr gut in Form war. Was war da los?
Ja, Phil Taylor hat einfach einen sehr, sehr starken Tag gehabt. Also, was hat er auf die Doppel gehabt?
Ich glaube 66% fast, oder?
Irgend sowas. Und das ist halt auch schon der Wahnsinn. Also Taylor hat, glaube ich, 103, 104 gespielt. Ja. Und dann mit dieser Konstanz auf die Doppel, da hätte Gurney schon, ja, es war halt nicht Gurneys Tag und Taylor hat ihm eine Lehrstunde erteilt. Ja, das hat er in diesem Jahr auch schon mit anderen getan und Gurney ja, wird das jetzt nicht komplett aus den Socken hauen, aber das zeigt halt auch, dass Gurney noch ein bisschen was fehlt.
Absolut. Und wenn es auch nur das Einzige ist, was ihm fehlt, vielleicht Phil Taylor ein Glas Wasser einzugießen. Marvin, kommen wir auf das letzte Viertelfinale gegen Rob Cross zurück. Und zwar Michael van Gerwen gegen Rob Cross. Zunächst mal, was mir in dem Zusammenhang auffällt, die beiden haben doch schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt. Warum treffen zwei, die bereits in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind, in der K.O.-Runde vor dem Finale wieder aufeinander?
Ja, eine berechtigte Frage und ja, die kann man so beantworten, dass die PDC da unbedingt ihre Setzliste durchbringen möchte. Acht Spieler, die besten acht Spieler der PDC sind ja gesetzt und werden ja auf die Gruppen verteilt. Und Rob Cross war halt nicht gesetzt und kam dann in die Gruppe von Michael van Gerwen, in die Gruppe A. Michael van Gerwen hat diese gewonnen, Rob Cross wurde Zweiter und dann spielt man halt über Kreuz mit der Gruppe B. Dann hat Michael van Gerwen Steve Lennon geschlagen und Rob Cross Raymond van Barneveld. Ja, und dann treffen die beiden halt im Viertelfinale wieder aufeinander. Das finden viele nicht gut, ich auch nicht, aber na gut, so ist es nun mal gewesen für Rob Cross. Schade, denn er hätte mit dieser Leistung bestimmt den einen oder anderen noch knacken können im Viertelfinale. Aber so ist es halt nur beim Grand Slam, das ist seit Jahren so und ja.
Ja, da vielleicht einfach auch nichts mehr weiter zu sagen. Ja.
Das war nie anders, glaube ich.
Es war nie anders, deswegen also ich habe auch schon überlegt, was kann man da machen?
Die PDC ist eine Firma. Es ist ja.
Nee, das ist klar, aber man kann ja trotzdem, aber für neue Auslosen ab Achtelfinale halte ich auch nichts. Also
Ja, oder man muss halt mal die Setzliste ein bisschen durcheinander. Ja, es gibt ja dann auch andere Sportarten, wo dann im Vorhinein nur ausgelost wird, auf wen aus einem gewissen Viertel ich dann treffe. Das heißt, das kann dann die 13, die 14, die 15 oder die 16 sein. Das könnte ja für so ein Turnier auch eine Überlegung sein. Aber nun ja, ich weiß nicht. Die PDC wird das wahrscheinlich beibehalten, weil sie es seit 10 Jahren so machen. Ich weiß es nicht.
Trotzdem muss ich aber sagen, dass das Format vom Grand Slam mich trotzdem überzeugt. Also diese Gruppenphase, die ist schon besonders und die bringt auch absolute Spannung rein. Und dann die Distanzen am Ende, das ist schon stimmig an sich. Und der Grand Slam gehört auch zu einem meiner Lieblingsturnieren. Nicht nur, weil BDO-Spieler auch dabei sind, ein bisschen Abwechslung. Es ist schon ein tolles Turnier.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist nur halt irgendwie, finde ich zumindest, eine vertane Chance, wenn man bereits das Match in der Gruppenphase schon hatte, es dann in der KO-Runde nochmal zu sehen vor dem Finale. Muss jetzt nicht sein. Hatten wir jetzt zweimal Gruppe E, Glenn Durant gegen Peter White und eben das Gruppe A-Ding zwischen Van Gerwen und Rob Cross. Du hast die Spannung in der Gruppenphase angesprochen. Die kann ja manchmal sogar auf die Spitze getrieben werden, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass zwei Spieler die gleiche Punktzahl und die gleiche Leg-Differenz haben, dann treten die zwei nämlich in einem Nine-Dart-Shootout gegeneinander an, sprich, wer holt die meisten Punkte nach 9 Pfeilen? Kevin, eine gute Sache oder eine schlechte Sache?
Naja, für Mark Webster in diesem Fall definitiv eine schlechte, weil normalerweise geht es nach einem direkten Vergleich und den hatte Mark Webster gegen Darren Webster gewonnen. Aber so mussten sie ins Nine-Dart-Shootout und Darren Webster hat mit dem allerletzten Darts die dreifache 19 getroffen und hat dann 3 Punkte mehr erzielt als Mark Webster. Und ja, also das ist künstlich Spannung erzeugen. Es ist, also ich habe auch mitgefiebert, ganz klar. Aber na, also wir spielen hier es geht hier um 5000 Pfund haben oder nicht haben. Und es geht hier um Runde weiterkommen oder nicht. Und dann finde ich, ist der direkte Vergleich schon deutlich sinnvoller. Und Sie können sich ja für die Zukunft mal überlegen, wenn es irgendwie wenn man Best of 31 spielt und es nach 30 Legs unentschieden steht, dass man dann irgend sowas macht. Also das ist zwar auch nicht hundertprozentig gerecht, es wird halt immer ungerecht in solchen Momenten. Elfmeterschießen, Nine-Dart-Shootout, aufs Bull werfen oder 1001 oder irgend sowas. Also ja, da ist der direkte Vergleich in diesem Fall einfach die stimmigere Geschichte.
Absolut, hätte ich nicht besser sagen können. Genau das wollte ich hören.
Ja. Das haben wir nicht vorher abgesprochen.
Das müssen wir dazu sagen an dieser Stelle, natürlich.
Ja, yeah, ja. Yeah.
So, wir reden zwar jetzt schon knappe 21 Minuten, aber das letzte Thema für den Grand Slam können wir jetzt dann vor der Pause auch noch schnell unterbringen. Und zwar, Marvin, müssen wir reden über einen Holländer, und zwar über Barry van Peer. Der leidet unter einer Krankheit, wirst du uns gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, und hat sicherlich beim Grand Slam of Darts eine emotionale Reise erlebt, die ihn dann sogar bis ins Achtelfinale getragen hat. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, Barry van Peer, vor 2 Jahren noch letztes Jahr, muss man da sagen, noch im Jugend-WM-Finale. Ja, der leidet an der Tinnitus. Der Tinnitus ist ein heikles Thema, aber es ist halt eine Blockade im Kopf, die es den Spielern sehr schwer macht, den Dart loszulassen. Bei Van Peer war es vor allem der erste Dart, dem sehr schwer gefallen ist. Er musste oftmals absetzen und sich nochmal neu konzentrieren. Wenn der erste Fall dann im Board war, ging es auch. Der zweite und dritte kam relativ deutlich schnell hinterher. Und man muss sagen, das ist auf dem Practice Board zum Beispiel bei ihm eher selten ein Problem, aber jetzt, wo der Druck auf der Bühne dazu kam, mit den TV-Kameras, mit den Fans, kam es halt deutlich öfter zu diesen Aussetzern. Und ja, man wusste eigentlich vorher noch gar nicht darüber Bescheid. Das ist erst so im ersten Spiel gegen Simon Whitlock aufgekommen. Und Simon Whitlock war da auch sehr, sehr erstaunt drüber und dachte, er macht das extra. Ist aber auf keinen Fall die Wahrheit. Er macht das natürlich nicht extra. Und hat trotzdem gegen Simon Whitlock gewonnen und dann gegen Gary Anderson verloren. Ein sehr emotionales Spiel, wo auch Anderson ihm Mut zusprechen musste, weil ja Van Peer, da kamen auch die Tränen. Es war halt eine sehr schwierige Situation. Und dann kam es zu dem Spiel gegen Cameron Menzies, eigentlich das komplette Gegenteil des Turniers. Menzies von der BDO, eine frohe Natur, würde ich fast sagen, hat sehr viel Spaß bereitet und die beiden trafen dann in einem ja, direkten K.O.-Duell aufeinander und das hat Van Peer dann am Ende sogar mit 5-4 gewonnen und ist damit sogar ja ins Achtelfinale eingezogen und hat dann da interessanterweise gegen Mendel Suljubic gespielt, der auch früher der Titelsprobleme hatte und er war da mit 10-2 chancenlos, aber ja, da rief Van Peer sicherlich die emotionale Geschichte des Grand Slams.
Ein bisschen interessant war auch die unterschiedliche Reaktion der Kontrahenten auf das Spiel. Gary Anderson und Menzo Suljovic da dann doch eher verständnisvoll. Bei Simon Whitlock, Kevin, sah das ein bisschen anders aus. Wusste der das vorher einfach nicht oder hat er von der Krankheit noch nichts gehört?
Ja, scheinbar wusste es nicht. Also das hat ja Marvin gerade auch gesagt. Aber trotz allem sind das halt so Geschichten. Also liebe Freunde, man hat eine Minute Zeit, einen Dart zu werfen. Van Peer hat gegen keine Regel verstoßen, auch wenn er vielleicht diese Zeit dann auch mal in Anspruch genommen hat. Und das sind dann halt einfach so Geschichten, ja. Auch wie Gary Anderson dann lange nicht mit dem Wurfstil oder mit dem Rhythmus von Menzo Suljovic umgehen konnte. Simon Whitlock spielt Dart seit 20, 25 Jahren. Und ja, also das kann dann am Ende in meinen Augen keine Ausrede sein. So einfach ist das.
Sollte es auf jeden Fall nicht. So, und damit schließen wir den Grand Slam of Darts dann jetzt auch ab und ich bekomme auf die Finger von meinen Kollegen von Mein Sportradio für zu wenig Pause. Deswegen machen wir jetzt auch ganz schnell eine Pause und melden uns gleich wieder.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, nach dem Mammut-Take von eben sind wir zurück bei Double Trouble und gehen eine Woche vor den Grand Slam of Darts, nämlich zur World Series of Darts. Von uns ja nicht unbedingt die geliebteste Turnierserie, aber ich kann zumindest mal wieder sagen, dass Michael van Gerwen gewonnen hat, Kevin.
Ja, wie schön. Ja, am Ende mit 11 zu, wie war 6, denn das Ergebnis? 6. Ja, okay. Gegen Gary Anderson. Dominantes Finale. Ich muss sagen, mir fällt dazu gar nicht so viel ein.
Das macht gar nichts. Das spricht dann eigentlich auch für die Turnierserie.
Ja.
Oder auch dagegen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Marvin, es war ein recht hochklassiges Finale. Beide mit einem Average von mehr als 100. War es das Match des Turniers oder gab es da für dich bessere?
Boah, das Match des Turniers fand ich jetzt nicht. Also ich fand da zum Beispiel das Spiel gegen Bob Cross dann wieder interessanter im Viertelfinale. Da hat Van Gerwen 108,83 gespielt, also nochmal einen draufgesetzt. Ja, dieses Turnier, wir sprechen so oft über die World Series, dass uns das nicht gefällt und ob es uns nicht gefällt und nicht reizt, es ist zu viel und diese World Series Finals, ob man die dann wirklich auch noch braucht. Also ich brauche sie nicht. Ich meine, ich schaue lieben gerne Dart und schaue mir auch jedes Turnier an, aber auch wenn ich auf ein Turnier verzichten könnte, dann sind es bestimmt die World Series Finals.
Harte Worte, die wir hier loswerden, aber wir können ja mal aus deutschsprachiger Sicht nochmal drauf schauen. Kevin, Menzo Suljovic leider in der ersten Runde.
Dem war das genauso egal wie mir.
3-6 gegen Chris Doby. Lag es tatsächlich daran? Oder?
Chris Doby hat in diesem Jahr keinen Baum umgeworfen. Also Chris Doby hat es, ja, hat, glaube ich, ja, war in einer so guten Position für den World Grand Prix und hat es dann irgendwie geschafft, das noch zu verdaddeln und ist irgendwie zur WM gekommen und ja, also war alles andere als in Form. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber Menzo hat ja eine 3-0-Führung verspielt, wenn mich nicht ja, alles täuscht.
Genau,
und das sind dann halt so Geschichten, wo ich denke und hoffe, dass Menzo ganz genau wusste, worum es in diesem Turnier geht, nämlich um Nada Niente. Ja, also Menzo verliert selten in der ersten Runde so ein Spiel. Und das ist auch, ja, diese Begründung ist für mich auch nachvollziehbar.
Wer in der ersten Runde nicht verloren hat und von dem wir es dann eigentlich auch eher erwartet hätten, dass er es tut, war Max Hopp, Marvin. Der hat Adrian Lewis doch tatsächlich mit 6-2 geschlagen. Woran lag es? Gute Leistung von Hopp oder hat Adrian Lewis da dann doch eher den Menzo gemacht?
Ich würde sagen, solide Leistung von Max. Durchaus ganz passabel gespielt. Lewis hat aber erneut enttäuscht, muss man sagen. Ich dachte eigentlich, nachdem Lewis jetzt halt die letzten Wochen oder Monate, muss man ja schon fast sagen, nicht viel geleistet hat, dachte ich, dass er bei dem Turnier vielleicht mal seine Leistung bringt. Aber ja, da kam ja relativ wenig von ihm. Vom Scoring her war es echt unterdurchschnittlich schlecht. Und die Doppel kamen auch gar nicht. Und da hat Max dann auch mal gut gescheckt, die Sachen gut ausgenutzt und dann 6-2 gewonnen. Aber wie gesagt, das hat ihn Max jetzt auch jetzt zwar ein bisschen preiswert gebracht, aber für die Rangliste zählt es halt nicht. Und solche Leistungen müssen halt dann bei anderen Turnieren kommen. Ja. Gegen Michael van Gerven hat er dann in der zweiten Runde halt auch keine Chance gehabt. Das ist keine Schande, aber ja. Ich weiß nicht, ob Lewis das ernst genommen hat. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er wollte, aber er konnte nicht. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil normalerweise war das so die Phase in den letzten Jahren, wo Lewis immer aufgedreht hat. Da wurde er immer stärker zur WM hin und mal schauen, was dann jetzt am Wochenende geht. Aber ja, sonst ist Lewis für mich nicht mehr Favorit auf WM-Titel, wo ich immer sagen wollte, ja, Lewis bei der WM, auf den muss man aufpassen. Zurzeit würde ich sagen, nee.
Naja, wir schauen mal auf die WM, wie gesagt, dann nochmal an anderer Stelle. Danach, wie gesagt, du hast schon gesagt, die 1-6 Niederlage gegen Van Gerven. Über einen Spieler können wir noch reden, über den Belgier Dimitri Vandenberg, über den werden wir auch gleich an anderer Stelle noch reden. Der hat das Viertelfinale erreicht, ist dann dort gegen James Wade ausgeschieden. Kevin, das ist ein junger Belgier, von dem wir noch ein bisschen erwarten können, oder?
Ja, das ist ein junger Belgier mit viel Potenzial, der noch ein bisschen konstanter werden muss, aber das dann halt auch an diesem Wochenende mit starken Leistungen gemacht hat, gegen Raymond van Barneveld, gegen, jetzt müsst ihr mir helfen, wen hat er in der zweiten
Runde? Michael Smith, in der ersten Runde.
Also er hat zwei Spieler geschlagen, die renommiert sind, die gut drauf sind hin und wieder auch, und das hat er halt nicht gemacht, weil die anderen so schlecht waren, sondern er hat auch wirklich gute Darts gespielt. Und also Dimitri ist definitiv ein Versprechen für die Zukunft. Wo ich jetzt sehr gespannt bin, wann der nächste Schritt kommt. Er war ja schon vor 2 Jahren mal bei der WM in der zweiten Runde. Jetzt ist halt die Frage, wenn er konstanter wird, dann geht's in meinen Augen mit großen Schritten auf die Top 32 zu.
Wir werden es sehen. Also auf jeden Fall starke Leistung von Belgier. Beide Matches, die er gewonnen hatte, mit 100er Averages. Dann ging es gegen James Wade raus. Und Marvin, über den reden wir in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Und zwar nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil er einfach selten in die letzten Runden von Turnieren kommt. Jetzt mal wieder ein Halbfinale, aber ansonsten läuft es bei ihm überhaupt nicht mehr. Bei James Wade neigt sich die Karriere dem Ende zu, oder?
Nein, das ist sehr, sehr drastisch. Nein, das würde ich auf keinen Fall so sagen. James Wade ist zwar auf dem absteigenden Ast zurzeit, das ist klar, das sind die Ergebnisse, das ist, was wir sehen, der spielt nicht gut. Ich meine, auch beim Wurfstil, da passt was nicht, da fehlt so ein bisschen Kraft, meiner Meinung nach auch. Aber trotzdem muss man sagen, James Wade ist immer noch ein mehrfacher Major-Sieger und er ist auch noch nicht so alt. Er ist da schon länger dabei, weil er seit jungen Jahren bei der PDC ist. Aber James Wade ist trotzdem immer noch ein Weltklasse-Spieler. Er hat zwar gerade nicht die Weltklasse-Form, weil auch meiner Meinung nach der Spielstil von James Wade nicht mehr zur aktuellen Zeit passt. Wir haben eher Leute, die mit Powerscoring vorweggehen, und James Wade ist einfach jemand, der sich über das Finishen definiert oder lange Zeit definiert hat. Der starke Scorer war er nicht wirklich. Aber jetzt muss er irgendwie sehen, dass er da noch mithält. Für mich ist er auch kein Kandidat für die Premier League 2018. Da sehe ich ihn im Moment nicht. Und bei der WM lief es ja nie so wirklich bei James Wade. Deswegen mal schauen, was so die nächste Zeit bringt. Aber ja, ich denke, er sollte selbst langsam wissen, dass er mehr investieren muss, wenn er noch in den großen Turnieren dann noch weit kommen möchte.
Er hat ja dann auch wohl lange Zeit dann auch in letzter Zeit kaum trainiert, wo ich dann halt auch sage, ja, und da wunderst du dich, dass irgendetwas nicht mehr funktioniert?
Na gut, dann habe ich ihm das Karriereende vielleicht ein bisschen zu früh attestiert, aber ich kenne halt...
Wir werden es ihm nicht verraten.
Ich bin sicher, er hört das sowieso. Ja, ich erinnere mich halt noch an schöne Zeiten mit James Wade, der dann auch doch öfter mal im Finale stand. So, das war's zu World Series of Darts, die dann jetzt auch Gott sei Dank vorbei ist.
Bis Mai.
Wir sind sie erstmal los.
Bis Mai. Und damit schauen wir mal ein bisschen auf die kommenden Turniere. Zum einen geht es natürlich, wie wir vorhin schon festgestellt haben, mit Riesenschritten so langsam aber sicher auf die Weltmeisterschaft zu. Wir hatten einen Teilnehmer aus Deutschland, der bereits sicher dabei ist. Das war Martin Schindler, der es über die Pro Tour dann natürlich geschafft hat. Und am vergangenen Wochenende ist ein weiterer Spieler dazugekommen, eingeplant natürlich. Aber wer das dann am Ende geworden ist, ist dann doch eine kleine Überraschung. Marvin, das ist nämlich Kevin Münch.
Genau, Kevin Münch wird nach 2012 zum zweiten Mal bei der WM dabei sein. Ja, kleine Überraschung vielleicht, weil ich ihm dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt zugetraut hätte, weil ich ja auch andere Spieler vorhin eben gesehen habe, aber Kevin Münch ist trotzdem ein Spieler, der bei der Super League immer sehr gut unterwegs ist, vor allem in der Gruppenphase, immer sehr stark spielt, aber bei den Playoffs dann irgendwie immer spätestens im Halbfinale an sich selbst gescheitert ist, denke, das kann man so durchaus sagen. Kevin Münch ist seit Jahren eigentlich ja beim Dart dabei, früher beim DDV und für mich immer ein Spieler mit dem größten Talent gewesen, der leider aufgrund seines Jobs nicht immer so viel machen konnte, wie er vielleicht sich selbst hätte zugetraut oder selbst machen wollte. Aber ja, es hat geklappt. Er hat das Finale der Super League Darts Germany mit 10-3 gegen Dragutin Horvat gewonnen. Und ja, mich freut's für Kevin, dass er dann jetzt ab 2018 auch, und dann Kevin wird vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen können, ja, quasi als Profi erstmal versuchen darf. Und ich bin gespannt. Ich bin schon länger ein Fan von Kevin, weil ich glaube, dass der durchaus noch was leisten kann.
Also werden wir auf jeden Fall sehen, wie weit er dann kommen kann. Beim letzten Mal gab es bei der WM eine 2-4 Niederlage in der ersten Runde. Welche Chancen?
Das stimmt so nicht.
Zweite, ja.
Oh, in der zweiten Runde, natürlich. 2012, ja. Welche Chancen gibst du ihm in diesem Jahr, Kevin? Oder im nächsten, je nachdem, wie man sehen will?
Ja, es wird ja dieses Jahr schon gespielt auch. Grundsätzlich, ja, traue ich ihm auf jeden Fall zu, die internationale Vorrunde zu überstehen. Und dann kommt es halt drauf an, was in der ersten Runde kommt. Und man muss halt auch ganz klar sagen, dass Kevin Münch nicht jedes Wochenende auf der Bühne spielt und dass da dann viele auch einen Vorteil hätten, viele Spieler, auf die er da in der ersten Runde treffen kann. Aber er ist schon auch jemand, wie das Marvin gerade gesagt hat, der hat jetzt bis April eine Freistellung von seinem Job bekommen. Das heißt, er hat jetzt viel Zeit, sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten und auf all das, was er da dann in diesem Rahmen auch vorhat. Und ich bin sehr gespannt, was er da abrufen kann. Also wenn er ins Rollen kommt, ist er schon jemand, der dann auch für Überraschungen sorgen kann. Ich denke, die internationale Vorrunde übersteht er auf jeden Fall. Und dann müssen wir schauen, was in der ersten Runde auf ihn wartet. Ne? Warum nicht mal irgendwie, lass mich kurz überlegen, Justin Pipe, der ja gerade auch zu kämpfen hat.
Wir werden es auf jeden Fall sehen. Die Frage ist, bekommen wir noch einen dritten deutschen Spieler dazu? Marvin, wir haben über Max Hopp schon ein paar Mal geredet. Die Luft wird so langsam aber sicher sehr, sehr dünn. Bei der Jugend-WM ist er im Achtelfinale, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, rausgeflogen gegen den Belgier Kenny Nayens. Welche Chancen hat er?
Er ist gestern auch für die WM qualifiziert übrigens.
Welche Chancen hat er jetzt überhaupt, ne?
Ja, die letzte Chance wird dann am Montag sein, beim PDPA Qualifier. Es werden zwei oder vielleicht drei Startplätze ausgespielt. Das hängt davon ab, ob Dimitri Vandenberg das Finale der Jugend-WM am Sonntag gewinnt gegen Josh Payne oder nicht. Max wird ja auch gesetzt sein. Mal schauen, also ich traue es Max zu, weil es kommt da natürlich nur auf Tagesform an. Es ist ein Tagesqualifier, darüber kann man auch mal diskutieren, wie man gegenüber sowas steht, aber ja, ich will da nichts ausschließen. Mich würde es nicht überraschen, wenn Max es schafft in einem guten Tag, sehe ich Max immer noch zu einem, ja, als einen sehr guten Spieler an. Ja, aber wie die Chancen da jetzt sind, ist schwierig zu sagen. Also, das kann reichen, das kann aber auch direkt in der ersten Runde vorbei sein. Also, ich denke, da würde ich auch keine Prognosen wagen, aber ja, mal sehen, was er schafft. Ich bin gespannt.
Vielleicht etwas reißerische Frage, Kevin, aber wäre das eine verpasste WM-Qualifikation jetzt nicht auch vielleicht genau der rechte Schuss vor dem Bug für ihn, vielleicht das nächste Jahr dann doch ein bisschen anders anzugehen?
Das kann so sein. Also man muss dann sehen, wie Max das dann verkraftet. Aber er muss halt dann schauen, dass er 2018 wieder ein bisschen mehr liefert, weil ansonsten läuft er Gefahr, seine Tourkarte zu verlieren. Und dann muss er gucken, dass er sie wieder zurückbekommt. Und dann wird's halt schwierig. Also es ist die Frage, was Max Hopp dann macht, wenn er jetzt die WM verpasst, ob er dann Dinge überdenken wird. Aber dieses 2017 war absolut kein gutes Jahr. Und das ist halt ein Schritt zurück in seiner Entwicklung. Man muss ganz klar sagen, ja, wir haben nur einen einzigen Spieler unter 25, der in den Top 16 der Welt steht, Benito van der Pas. Das heißt, Spieler Anfang 20 sind bei der PDC nicht unbedingt dafür prädestiniert, riesig konstant zu sein und vorne in der Weltspitze zu stehen. Nicht wie bei anderen Sportarten. Das heißt, ein bisschen Geduld sollte man schon auch mit Max Hopp haben, aber der hat mit Sicherheit auch keine Lust gehabt, dass dieses Jahr quasi nochmal ein Schritt zurück ist. Und das wäre es schon, wenn er die Weltmeisterschaft verpasst, weil er dann halt auch Preisgeld verliert und in der Weltrangliste dann auch aus den Top 50 rausfällt.
Das wäre auf jeden Fall ein harter Schritt zurück. Also 3 Plätze für die Weltmeisterschaft sind überhaupt noch offen. Der World Youth Champion, also der Jugendweltmeister, wie ihr schon gesagt habt, entweder Dimitri Vandenberg oder Josh Payne und dann eben die PDPA Qualifier, dort entweder 2 oder 3 Leute.
Wobei eben Vandenberg schon über andere Wege für die WM qualifiziert ist und wenn er, wie Marvin das gerade gesagt hat, wenn er Jugendweltmeister wird, dann ist nicht Payne automatisch dabei, sondern dann muss Payne auch in den PDPA Qualifier und es gibt einen dritten Startplatz dort.
Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich bitter. Josh Payne wird sich anstrengen im Finale es dürfte jetzt auch am kommenden Wochenende sein.
Am Sonntag, im Rahmen der Players Championship Finals. Das war jetzt nochmal ein richtiges Stichwort wahrscheinlich.
Absolut, ihr seid in Form heute. Die Players Championship Finals sind das Stichwort, denn das wird unser letztes Thema sein für heute. Das Draw ist raus. Wer ist eigentlich mit dabei bei der bei den Players Championship Finals und viel wichtiger, wer ist nicht dabei? Darüber werden wir reden. 64 Spieler sind's, Marvin, seit letztem Jahr. Eine gute Sache, dass es nicht mehr nur 32 sind, oder was meinst du dazu?
Ja, also doch. Also ich finde es auf jeden Fall gut. Also es hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Man hat dann halt zwei Bühnen, eine Hauptbühne, eine Nebenbühne. Dieses Jahr wird man dann auch zum ersten Mal Live-Bilder von der Nebenbühne sehen. Das haben viele kritisiert, vielleicht auch zu Recht. Und ja, ich finde es eigentlich gut, dass man da quasi die Hälfte der Spieler, die eine Tourkarte besitzen, weil wir sind ja 128 Spieler immer bei den Players Championship Turnieren dabei. Und ja, man sagt quasi, die Hälfte der Leute hat eine Chance, sich dafür zu qualifizieren. Ich finde das gut. Dass jetzt kein Deutscher dabei ist, ist nicht gut. Das muss man auch so sagen. Denn man muss quasi schon sagen, unter die besten 64, da sollte ein Max Hopp sich sehen. Da sieht er sich auch selbst. Und ich erwarte nicht von Martin Schindler, dass in seinem ersten Jahr sich dahin spielt. Aber dafür haben wir jetzt 2 Österreicher dabei.
Genau. Also absolut, das hast du schon ein bisschen fast vorweggenommen. 64 Spieler sind's, also die 64 Besten der Players Championship Order of Merit, also ja quasi der vergangenen 22 Turniere insgesamt dabei. Also das ist schon eine Menge und es hat kein Deutscher geschafft, wie ihr schon gesagt habt. Aber immerhin, Menzo Suljovic und Zoran Lerschbacher, Kevin. Menzo hat sicherlich die besseren Karten als sein österreichischer Mitspieler, aber welche Chancen rechnest du Zoran aus?
Naja, bei Zoran ist jetzt halt die Geschichte, dass er jetzt seit über 4 Wochen kein PDC-Turnier gespielt hat. Er war nicht für den Grand Slam oder für die World Series Finals oder auch für die European Championship qualifiziert. Und es wird jetzt halt interessant sein, wie er aus dieser Pause kommt. Steve Lennon, sein Gegner, stand im Achtelfinale des Grand Slam of Darts, hat ja unterschiedlich starke Leistungen gezeigt. Gegen gegen wen hat er 5-0 gewonnen? Oh Gott, mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Wurscht. Er hat ein Spiel gemacht, wo er 5-0 gewonnen hat. Im Grand Slam auch 100er Average gespielt.
Jamie Hughes,
okay. Wo er wirklich überzeugt hat. Er hat mir dann aber auch in anderen Spielen, zum Beispiel im Achtelfinale gegen Van Gerven, ja, es war auch Durchschnitt und auch gegen Van Barneveld nicht so gut. Also es ist halt echt so ein Spiel, wo ich nicht so richtig weiß. Lennon ist der leichte Favorit. Soran weiß aber auch, was er spielen kann. Hat auf der European Tour jetzt am Schluss auch einmal ein Spiel gemacht, wo er über 100 gespielt hat. Und ich denke schon, dass er gegen Steve Lennon eine Chance hat. Und bin extrem gespannt und ja, hoffe, dass ihm diese Pause jetzt nicht den kompletten Spielrhythmus genommen hat, die er jetzt gehabt hat, die Pause.
Letztlich sind es dann doch wieder alle Top-Spieler, die mit dabei sind. Nur die Setzliste ist ein bisschen anders. Rob Cross hier an 1 natürlich, weil er der beste Spieler der Players Championship war.
Und man muss sagen, es gab keine offene Auslosung. Es spielt die 1 gegen die 64, die 2 gegen die 63 und so weiter.
Genau, und das sorgt natürlich auch schon in der ersten Runde für einige interessante Duelle. Kurz noch dazu, wer überhaupt nicht dabei ist, denn Namen wie Phil Taylor oder Raymond van Barneveld, doch, Raymond van Barneveld ist sogar dabei, ja, noch ganz knapp reingerutscht, aber der Name Phil Taylor zum Beispiel, der fehlt hier komplett, Kevin.
Ja, weil Phil Taylor halt dieses Jahr nur noch Turniere gespielt hat, für die er eingeladen war und selbst auch nicht da alle. Und bei den Players Championship Finals hätte halt ein Phil Taylor, sagen wir mal, ein paar Turniere spielen müssen, um eben sich zu qualifizieren, und das wollte er nicht, genauso wie bei den UK Open, genauso wie bei der European Championship, und aufgrund dessen wird er sich das vielleicht aus dem Wohnzimmer obwohl er wird bestimmt irgendwelche Exhibition spielen, irgendwelche Show-Events. Ja, genau, der ist jetzt auch in Deutschland.
In Deutschland, ja, genau.
Naja, gut, wir werden es sehen. Marvin, welches sind deine Highlight-Matches aus der ersten Runde? Dadurch, dass ja die Auslosung, also es ja quasi keine Auslosung gab, sondern nach Setzliste ging, wie Kevin schon gesagt hat, ist ja doch, glaube ich, einiges Interessantes dabei, oder?
Durchaus. Ian Wright gegen Raymond van Barneveld sticht mir da so ins Auge. Das ist bei Best of 11 sicherlich sehr interessant. Vom Namen her auch James Wade gegen Kevin Painter. Kevin Painter, der muss noch bangen, dass er für die WM qualifiziert ist, aber er wird es wahrscheinlich schaffen, dann müsste Dolan, glaube ich, das Finale erreichen, oder das, also er wird es schaffen, aber ein bisschen bangen muss er noch. Alan Norris, Jelle Klaassen, das hört sich noch schön Powerdarts an. Ja, und dann auch so Spiele so für Feinschmecker, vielleicht Christo Reyes, Peter Jakes, da könnte vielleicht sein, dass Jakes gewinnt, denn Reyes ist im Moment nicht mehr so in Form, und Paul Nicholson, ja, darf nicht kommentieren, er darf sogar ran gegen Michael van Gerven. Interessantes Spiel. Und ja, trotzdem, da sieht man auch dann jetzt halt mal Spieler, die man nicht so oft sieht im TV, weil es halt 64 sind.
Und gegen wen spielt überhaupt Menzo Suljovic?
Gegen Andy Bolton. Mein Lieber, okay. Gegen Andy Bolton. Er wollte es erwähnt haben. Ja, Andy Bolton darf man nicht unterschätzen. Ich meine, der hat das letzte European Tour Event, da hat er ja gut aufgedreht. Also trotzdem ist klar, Menzo ist der Favorit und wird dieses Spiel wahrscheinlich auch gewinnen. Nur, ja, bei Best of 11, es ist eine kurze Distanz, da kann viel passieren.
Ja. Kann auf jeden Fall. Also einige interessante Partien sind dabei. Auch Steven Bunting gegen Benito van de Pas natürlich. Ein tolles Match. Kim Heibrechts gegen Chris Doby. Vincent van der Voort gegen Robbie Green, also da ist einiges dabei. Und vor allem, ganz interessant vielleicht auch, Peter Wright und Michael van Gerven, die würden nicht erst im Finale aufeinandertreffen, sondern bereits im Viertelfinale. Also das kann vielleicht mal in eine andere Richtung gehen. Rob Cross zum Beispiel gegen Michael van Gerven wäre doch so ein prädestiniertes Finale, oder Kevin?
Ich habe gehört, der verliert in der zweiten Runde gegen Soran Lerchbacher, Rob Cross.
Das hast du gehört, ja. Da frage ich mich, wo du das gehört hast, aber es könnte interessant werden.
Ja, keine Ahnung. Also Rob Cross ist natürlich extrem stark, und wenn Soran dieses Match hätte, dann würde ich ihm einfach nur sagen, er soll's genießen, und dann sehen wir, was passiert. Aber natürlich ist ein Rob Cross gerade extrem konstant. Das Jahr, was der spielt, das sieht schon danach aus, als könnte es wieder weit gehen für ihn, ganz klar.
wir werden es sehen und wir werden sicherlich auch an dieser Stelle drüber reden, ob schon in der nächsten Woche nach dem Turnier oder nicht.
Nach der WM-Auslosung vielleicht.
Nach der WM-Auslosung. Ich finde das super. Ich werfe einfach irgendwas in den Raum und bekomme sofort die besten Vorschläge dazu geliefert. Deshalb seid ihr die Experten und ich der Moderator. Und ja, damit werde ich diese Sendung dann auch jetzt beenden. Ich bedanke mich bei euch beiden, Kevin Barth und Marvin Vandenboom von daten.de. Schaut gerne mal rein auf der Seite und vor allem klickt fleißig die Downloads an, die Podcasts an. Bewertet uns gerne auf iTunes, darüber freuen wir uns besonders und verbreitet, dass ihr meinsportradio.de hört, was ihr hoffentlich fleißig tut. Kevin Barth noch kurz dazu, Twitter-Hände @AustrianDarts, Marvin Vandenboom @MVDB180.
Und das klingt wie so ein Starkstromaggregat.
Also das
Bullshit.
Das lasse ich jetzt unkommentiert dazu. Mein Name ist Christian Oehmicke, Twitter-Hände @147BreakOff. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier an gleicher Stelle, wenn es heißt Double Trouble.
90 plus on air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.